Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Ich glaube an dich, Heiliger Geist. Du gehst aus dem Vater und dem Sohn hervor als ihre lebendige Einheit. Ich glaube an deine Nähe. Du bist uns näher als wir selbst, weil du der Ursprung unseres Lebens und Tuns bist. Du bist die Liebe, aus der wir lieben, das Leben, aus dem wir leben, die Freude, in der wir uns freuen. Du bist der Atem, mit dem wir atmen, die Begeisterung, die uns erfüllt und mitreißt. Du bist die Heiligkeit, die unseren Leib und unsere Seele in Besitz nimmt und aus uns ein Heiligtum macht, den Tempel, in dem du wohnst. Aus dir strömt uns das Licht, Heiliger Geist, das Licht, in dem wir Christi Wort verstehen und tiefer in den Sinn der Offenbarung eindringen. In dir entzündet sich das Feuer, das die Kirche erleuchtet und in die Welt ausstrahlen lässt. Du bist das einzigartige Geschenk, in dem Gott sich ganz und gar mit der unausschöpflichen Kraft seiner Liebe verströmt. Komm, Heiliger Geist, entzünde auch unsere Herzen mit deiner Liebe. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, wo immer Sie sind, ich begrüße Sie aus dem Bergkloster Bestwig im Sauerland, wo wir gerade unsere Jahresexerzitien zum Thema »Wer glaubt, ist nicht allein« halten. Wir haben heute Morgen dieses Zitat schon wieder einmal gehört aus dem Munde von Papst Benedikt, der es im Olympiastadion in Berlin im Jahre 2011 am 22. September in seiner Predigt gebrauchte, um zu zeigen, eingebettet in die Gemeinschaft der Kirche, die große Gemeinschaft der Heiligen, den Leib Christi, wie ein Rebzweig im Weinstock, sind wir nicht allein, sondern sind in einer solch großen Gemeinschaft getragen, gehalten von der Gnade. Gnade, das ist das Leben des Heiligen Geistes. Das ist das eigentliche Leben, das zusammenführt, zusammenhält und das uns die Kraft gibt, auch hier auf der Erde schon, für unsere Berufung und nach unserer Berufung zu leben. Ich möchte heute Nachmittag ein Stück weitergehen. Und zwar anhand des zweiten Kapitels im Lukas-Evangeliums einmal über die Familie nachdenken, die kleinste Zelle der Kirche auf Erden und die kleinste Zelle der Gesellschaft. Ich lese aus dem zweiten Kapitel. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis, über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen. Und seine Mutter sagte zu ihm, »Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht.« Da sagte er zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?« Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, diese erstaunte und erschrockene Frage, die Maria an ihr Kind stellt: Wie konntest du uns das tun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Jesus hätte vielleicht auch eine andere Antwort geben können. Er hätte vielleicht sagen können: Daran seid ihr doch schuld. Ihr habt mich doch so erzogen. Ich habe es einmal erlebt, als junger Gefängnisseelsorger hatte ich einen Jugendgebetskreis um mich gesammelt. Und einige von den Mitgliedern gemischten Geschlechtes gingen tatsächlich in ein Kloster oder wurden Priester. Und in einem Fall war es so, dass die Eltern so erbost waren. Sie konnten es nicht ertragen, dass ihre Tochter ins Kloster ging, ausgerechnet in ein kontemplatives hinter hohen Mauern. Ihre zweite übrigens auch noch. Und dann kamen sie zu mir und haben mich beschuldigt. Ich habe ihre Kinder doch behext oder verführt, dass sie ins Kloster eingetreten sind. Da habe ich zu den Eltern gesagt: Liebe Eltern, ihr seid schuld. Und da fragten sie mich: Ja, wieso? Dann sagte ich zu ihnen: Was haben Sie denn damals gemacht, nachdem Ihre Tochter geboren war? Ja, wie meinen Sie? Sie haben doch irgendwas Religiöses mit dem Kind gemacht. Was meinen Sie? Ja, Sie haben doch, wissen Sie das nicht mehr? Das Erste, was man mit dem Kind tut, wenn es geboren ist, was man mit der Kirche macht? Ach so, wir haben es taufen lassen. Genau so habe ich gesagt. Und wenn Sie das Kind zur Taufe bringen, verschenken Sie es an Jesus. Und jetzt ist das Kind volljährig und hat genau davon Gebrauch gemacht, was Sie angefangen haben. Sie sind schuld. Und schauen Sie, und das waren übrigens ganz fromme Eltern. Die waren nicht gottlos. Sie haben ihre Kinder im Glauben erzogen und daran konnte natürlich dann auch das Weitere anknüpfen, sodass sie ihre Berufung in der Weise erkannt und dann auch verwirklicht haben. Dasselbe kann man auch von Jesus sagen. Jesus ist geprägt worden in seinem Verhältnis zum himmlischen Vater, auch durch seinen irdischen Pflegevater, der ihn gar nicht gezeugt hatte, aber alle väterlichen Tugenden verkörperte und dem Kind Vorbild und Hinweis war und Wegeleiter und ein Hinweis auch auf den eigentlichen Vater, von dem Jesus ja immer wieder sagt: Sagt zu niemandem Vater außer dem einen, dem himmlischen Vater. Und für ihn war Josef tatsächlich dieser Hinweis auf den himmlischen Vater geworden. Und Maria war für ihn diejenige, die ihn diese Gottinnigkeit gelehrt hat, diese große Liebe zum Wort Gottes und zur Innigkeit mit Gott im Gebet. Und so wurde Jesus, der ja in seiner Menschwerdung nicht als fertiger Mensch vom Himmel gefallen ist, sondern sich genauso der Anleitung der Eltern bewusst war und auch dieser Anleitung bedurfte, so ist er herangewachsen, wie es ja heißt, in Weisheit und in Wissen und in seiner Frömmigkeit. Das hat er alles von seinen Eltern erlernt. Und dann heißt es, er ging wieder mit ihnen zurück und war ihnen gehorsam, aber es war den Eltern klar geworden, es war nicht ihr Kind als Eigentum. Es war ihnen anvertraut. Und sie hatten die große Aufgabe, aus dem Kind ein Kind Gottes zu machen. Das ist die Aufgabe der Familie. Und deswegen ist die Familie von einer ungeheuren Bedeutung. Papst Johannes Paul II. Hat immer von der Hauskirche gesprochen. Kirche spielt sich zunächst einmal zu Hause ab. Es gibt ja auch manche Extremsituationen, wo Priester gar nicht erreichbar sind. Ich denke an Familien, die fernab irgendwo in der Sowjetunion gelebt haben, mitten unter Muslimen an der chinesischen Grenze dorthin verschlagen wurden und dass sie ihren Glauben bewahrt haben, weil die Eltern die priesterliche Funktion für die Familie übernommen haben und die Kinder so erzogen haben, dass sie später dankbar ihren Glauben und ihr Leben annehmen konnten. Aber das war der Eltern Verdienst. Und darin haben sie genau das getan, was ihnen von Gott anvertraut war. Also Die Familie spielt eine eminente Rolle. Und wenn wir am Sonntag nach Weihnachten das Fest der heiligen Familie feiern, dann hat dieses Fest in der heutigen Zeit eine ganz besondere Bedeutung bekommen, weil die Familie heute mehr und mehr in der Gefahr ist, auseinanderzufallen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, denken Sie einmal an Ihre eigene Familie zurück. Ich bin sicher, wenn Sie heute vor mir sitzen und sind fix und fertige Klosterschwestern, dann haben Sie das zum großen Teil Ihrer häuslichen Familie zu verdanken. Also ich kann das von mir sagen. Das Vorbild meiner Mutter, Vater hatte ich ja leider nicht, der ist im Krieg gefallen, aber das Vorbild meiner Mutter und meiner ganzen Umgebung, in der ich groß geworden bin, war für mich wegweisend und grundlegend für meine spätere Berufung. Und wenn ich dann später als Gefängnisseelsorger die Akten der Gefangenen studierte, kam ich immer wieder, ich glaube bei mehr als 90% der Straftäter auf die Spur, dass sie aus zerrütteten Familienverhältnissen kamen. Die Familie spielt eine eminente Rolle. Und heute ist man drauf und dran, sie zu zerreißen. Unser Bischof Düba, der Verstorbene in Fulda, der hat das immer so auf den Punkt gebracht mit einem besonders kräftigen Bild. Er sagte, früher hatten die Väter 4 oder 5 Kinder, heute hat ein Kind 4 oder 5 Väter. Das heißt, überhaupt niemanden mehr, der sich wirklich liebend um das Kind kümmert oder ihm ein Vorbild oder eine Hilfe zum Leben ist. Wir erleben heute den Kampf um den Menschen an sich, sagt einmal Johannes Paul II. Doch die Wahrheit wird siegen, auch die Wahrheit über den Menschen und die Menschwerdung durch die Familie. Wir müssen allerdings, wenn wir über die Familie nachdenken, 3 Prämissen beachten, 3 Voraussetzungen, die natürlich für das ganze menschliche Leben und für die Beurteilung auch der moralischen Dinge gelten. Und diese dreifache Prämisse heißt, am Anfang steht die Schöpfung. Es gibt einen Schöpfer, der uns gewollt, von Ewigkeit her gewollt hat und der uns erschaffen hat. Gott selber, der von uns ein Bild hatte, der eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Berufung uns zugeteilt hat. Der Mensch ist kein self-made man. Er hat sich nicht selbst geschaffen. Das heißt ja in Psalm 100, wie er verdichtet worden ist in einem Kirchenlied, das Sie sicher kennen. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen, ihm zur Ehr und nicht wir selbst. Durch Gottes Gnade ein jeder Mensch sein Leben hat. Durch seine Gnade, das heißt auch durch seine Liebe. Wir sind ein aus Liebe geschaffenes Geschöpf. Wir sind aus Liebe zur Liebe geschaffen. Weil wir eben auch Gottes Ebenbilder sind, haben wir die Fähigkeit, so zu lieben, wie er liebt. Das sage ich nicht als Anmaßung, sondern weil Jesus es gesagt hat. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Er traut uns zu und gibt uns dazu auch die Fähigkeit. Und das wird den Menschen anvertraut und damit wird schon deutlich, der Mensch ist ein soziales Wesen. Er kann alleine sich gar nicht entwickeln. Er braucht den anderen. Er braucht die Familie. Und die Familie wächst dann natürlich auch über sich hinaus in die Großfamilie der Kirche hinein. Wir brauchen einander. Und auch im Kloster kann man nicht als Monade leben, sondern ist auch in eine Gemeinschaft eingebettet von solchen, die dasselbe wollen, dasselbe erstreben und sich gegenseitig Stütze und Hilfe und Begleiter sind auf dem Weg zu Gott. Also wie gesagt, wir haben uns nicht selber geschaffen. Kurt Tucholsky, der Schriftsteller, hat einmal gesagt, wir sind nicht hienieden, um auszusuchen, sondern um Vorlieb zu nehmen. Das finde ich so schön gesagt. Wir können uns nicht aussuchen, wer wir sein wollen, wie das heute getan wird. Man sagt ja, also heute kommt man ja nicht als Mann oder Frau oder als Mädchen und Junge auf die Welt, sondern man sucht sich selber aus, wer man sein möchte. Man versucht, sich selber zu generieren. Das geht nicht. Es ist nicht nach der Schöpfungsordnung. Das verbiegt unsere Natur und macht den Menschen sich selber fremd. Wir sind hienieden, um Vorlieb zu nehmen. Ist doch wunderbar, das, was uns von Gott geschenkt wird, das ist etwas, was wir lieben sollen, vor allem ihn lieben sollen. Das ist die Vorliebe, dass wir das annehmen, was er uns geschenkt hat. Deswegen ist die Grundlage jeder seelischen Gesundheit, das wird Ihnen auch jeder echte Psychotherapeut sagen, die Grundlage jeder seelischen Gesundheit ist, sich selber annehmen zu können. Ja sagen zu können zu sich. Gott, du hast mich so geschaffen. Jeden Morgen, wenn Sie vor dem Spiegel stehen und sich kämmen oder vielleicht rasieren, je nachdem, dann schauen Sie einmal sich und sagen zum lieben Gott, lieber Gott, so hast du mich gewollt, so hast du mich geschaffen und so nehme ich mich dankbar an. Jeden Morgen könnte das ein gutes Morgengebet vor dem Spiegel sein. Und dann kommt aber die zweite Prämisse, die Katastrophe, der Sündenfall. Ich habe es ja schon gesagt, der Mensch hat sich gegen Gott emanzipiert und wollte selber Gott sein. Die Folge, er hat sich denaturiert, seine wahre Natur geleugnet, denaturiert. Er hat die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und hat sich eine Zisterne gegraben. Das Wasser wird faul und ungenießbar und am Schluss giftig. Der Mensch hat seine wahre göttliche Natur verloren. Das ist es doch, was den Menschen zum Menschen macht. Nicht die Psychosomatik, das ist die äußere Hülle, die wir immer noch herumtragen. Aber der Mensch ist ursprünglich geschaffen als der, der vom göttlichen Geist, vom göttlichen Funken, so haben die mittelalterlichen Mystiker gesprochen. Sie sprachen von der Scintilla Animae, dem göttlichen Funken im Menschen. Dadurch wurde er wirklich ganz Mensch. Es gibt ja dieses Bild vom heiligen Christophorus in der Ostkirche auf den Ikonen zu sehen. Da wird der heilige Christophorus dargestellt mit einem Hundekopf. Denn die Legende in der Ostkirche, die lautet etwas anders als in der Westkirche. Christophorus sei ein menschenfressendes Unwesen mit einem Hundekopf gewesen und durch die Taufe habe er die volle menschliche Gestalt wiederbekommen. Das ist ein wunderschönes Bild. Man nennt ja auch tatsächlich in der Heiligen Schrift die Heiden Hunde. Jesus hat sogar einmal das Bild gebraucht, als diese Syrophönizerin zu ihm kam und für ihre Tochter bat, er möge sie doch gesund machen, sagte er. Es ist nicht gut, den Menschen am Tisch, den Gästen das Brot wegzunehmen und den Hündlein vorzuwerfen. Aber dann hat er den Glauben dieser wunderbaren Frau gesehen und hat ihr geholfen. Denn Jesus konnte ja nicht anders. Also wie gesagt, ohne den Sündenfall, ohne diese Katastrophe kann der Mensch sich nicht begreifen. Vor allem, wir leiden alle noch unter den Folgen dieser Katastrophe. Man nennt das die Erbsünde. Wenn wir die Erbsünde nicht mit einbeziehen in den realistischen Blick auf den Menschen, dann werden wir den Menschen nie verstehen. Aber dann kommt das Dritte, und das ist wichtig, die Erlösung. Gott hat einmal einen Pakt mit dem Menschen geschlossen, als er ihn geschaffen hat, vor der Sünde. Er hat sein Ja, sein unwiderrufenes Ja zum Menschen gesprochen. Und obwohl der Mensch sich so gegen Gott gestellt hat und ihn verlassen hat, das Bild der Propheten Hosea spricht vom Ehebruch. Der Mensch ist zur Dirne geworden, er hat den wahren Bräutigam verlassen und hat sich herumgetrieben mit anderen. Obwohl der Mensch das getan hat, hat Gott sein Ja nie zurückgezogen, sondern sogar noch einmal bekräftigt. Und wissen Sie, wie dieses Ausrufezeichen heißt? Kreuz. Der gekreuzigte Jesus, der Sohn Gottes, der sich so erniedrigt hat, ist diese letztendgültige Bestätigung, dass Gott zu seinem Bund steht, obwohl der Mensch sich so verhalten hat. Da können wir nicht anders, als durch ein Leben antworten, das wieder voller Dankbarkeit den Herrn in die Mitte stellt und ihn anbetet. Es ist Jesus einmal gefragt worden, So berichtet es der Evangelist Markus im 10. Kapitel. Er ist einmal gefragt worden, wie das denn mit der Ehescheidung ist. Mose habe es doch erlaubt, dass man seine Frau aus jedwedem Grund die Scheidung aussprechen kann. Und Jesus nimmt genau auf diese drei Prämissen Bezug. Er sagt, im Ursprung, also ganz am Anfang, in der Schöpfungsordnung, wie Gott den Menschen geschaffen und gewollt hat, im Ursprung war es nicht so. Denn Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und was Gott geschaffen hat, verbunden hat, das kann und darf der Mensch nicht trennen. Das heißt, auch die Ehe und Familie ist ohne dieses Menschenbild nicht zu verstehen. Der Kardinal Müller, Gerhard Ludwig Müller, hat einmal gesagt, heute regieren die Götzen der Selbsterschaffung und der Selbsterlösung. Das heißt, der Mensch macht sich selber sein Bild und gibt sich selber seinen Sinn und schafft sich auf eine Weise neu, wie es absolut nicht dem Willen des Schöpfers entspricht. Und damit, wie gesagt, denaturiert er. Am Anfang steht also im Ursprung, wie Jesus es meint, steht der Plan des Schöpfers, die heilige Familie. Und die Familie von Nazareth, Jesus, Maria und Josef, ist die einzige Familie, die ganz als heilig verehrt wird. Kurioserweise, es gibt heilige Ehepaare. Es gibt einzelne Heilige, die kanonisiert worden sind. Aber als Familie ist niemand heilig gesprochen worden. Ich kenne keine. Es gibt zum Beispiel im Altertum den heiligen Gregor von Nyssa und seine Brüder Basilius den Großen und Petrus, seine Schwester Makrina, deren Großmutter Makrina und die Mutter Emilia, die sämtlich als Heilige verehrt werden in der Ostkirche und auch in der Westkirche. Aber nicht als heilige Familie, da gehörten ja noch auch andere dazu. Auch die Eltern der heiligen Therese von Lisieux sind heilig gesprochen worden, aber die komplette Familie nicht. Es gibt nur eine heilige Familie, nämlich Maria, Jesus, Maria und Josef. Es braucht also nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass der Verlust der Heiligkeit auch immer mit der Zerstörung der Familie Hand in Hand geht. Denn wo Heiligkeit verloren geht, geht Zusammenhalt verloren. Und der Heilige Geist ist das Band der Vollkommenheit, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Der Heilige Geist fügt zusammen, was eigentlich zusammengehört. Aber wo die Liebe erkaltet und wo der Geist Gottes nicht da ist, wo er verschmäht wird, da fällt alles auseinander. Und Sie wissen ja, was die Methode des Teufels ist. Divide et impera. Einheit zerstören und dann die Herrschaft darüber ergreifen. Dann habe ich sie in der Hand. Dort, wo Einigkeit ist, dort ist auch Unzerstörbarkeit da. Das Besondere also an der christlichen Religion, und das ist die einzige Religion unter den Weltreligionen, die dieses besondere Merkmal hat, der Menschwerdung Gottes. Es geht hier also nicht darum, wie bei den alten Religionen der Römer und Griechen und Ägypter, dass Götter in Menschengestalt durch die Welt gehen und sich dann wieder zurückziehen, sondern er ist wirklich Mensch geworden mit all dem, was zur Menschwerdung dazu gehört, vom Mutterleib angefangen bis zum bitteren Ende, dem letzten Atemzug am Kreuz. Die Menschwerdung Gottes in Christus. Aber Gott wollte nicht als fix und fertiger auf die Erde kommen, sondern er wollte in eine Familie hineingeboren werden. Und das ist für uns ein Bild, wie wichtig die Familie ist. Das hat Jesus an seiner Menschwerdung gezeigt, dass er der werden konnte, der später sagen konnte, musste ich nicht in dem sein, was meinem Vater gehört? Verstehen Sie, das ist nicht der Tempel in Jerusalem. Von dem sagt er ja, der hat seine Zeitweiligkeit gehabt. Sondern das ist der Wille des Vaters. Und immer wenn er im Willen des Vaters steht, ist er in dem, was seinem Vater gehört. Das heißt also, er hat sich gewissermaßen, wenn man so will, von seinen Eltern emanzipiert, denen er anvertraut war, denen er auch immer noch Gehorsam leistete, weil dieser Gehorsam sakramental von ihm verstanden wurde als ein Gehorsam gegen seinen himmlischen Vater. Er hat also auch irdisch Gehorsam gelernt, damit er später den Willen des Vaters annehmen konnte bis hin zur Kreuzigung. Das hat er in der Familie gelernt. Das musste er durchmachen und hat er auch durchgemacht. Wenn man überlegt, dass Jesus 30 Jahre seines irdischen Lebens, das wohl etwa 33 Jahre umfasste, 30 Jahre in einer Familie in der Verborgenheit eines alltäglichen Lebens verbracht hat. Da könnte man doch zunächst einmal sagen, Augenblicke mal, du bist doch auf die Erde gekommen, um was zu tun, um zu erlösen, um die Menschen zu befreien. Warum fängst du nicht früher an? Bei so einer Sache, die ja nicht nur einfach für eine Generation und für einen bestimmten Ort bestimmt ist, sondern weltumspannend, epochemachend, die Erlösung, von der wir heute noch leben. Du hast etwas aufzubauen, Reich Gottes auf Erden, wir nennen es auch Kirche, das weltumspannend und zeitumspannend sein soll bis zum Ende der Welt. Und da verbringst du 30 Jahre im Schoß einer Familie und die Eltern, die wissen auch nicht, was da los ist. Die Mutter hat es ja vom Engel gesagt bekommen, er wird auf dem Throne Davids sitzen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Ja, wo denn? Er ist zu Hause, er ist Zimmermann, er geht den alltäglichen Dingen nach, er führt das Familienleben mit den Eltern. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Diese 30 Jahre gehören zu seinem Erlösungswerk unabänderlich dazu, unverzichtbar dazu. Diese 30 Jahre, übrigens ist das in der Neuzeit wieder entdeckt worden als eine besondere Spiritualität. Sie wissen vielleicht, dass Charles de Foucault nach seiner Bekehrung nach Nazareth gegangen ist, um dort dieses verborgene Leben Jesu nachzuleben und ihm nachzuspüren. Er hat gespürt, da ist ein Geheimnis. In dieser Verborgenheit spielt sich etwas ab, was zum Erlösungswerk dieser Welt hinzugehört. Das ist für alle, die meinen, sie hätten in der Kirche kein Amt und sie hätten keine Wichtigkeit, mal ein ganz bedeutender Hinweis. Schaut mal an, du brauchst gar keinen großen Namen zu haben. Du musst nicht im weltlichen Sinne Karriere machen. Du musst kein Leistungsmensch sein. Du musst kein Manager sein. Du musst nicht von den Menschen anerkannt sein. Dort, wo du im Verborgenen deinen Dienst tust, entsprechend der Berufung, die Gott dir zugeteilt hat, wirkst du mit am Erlösungswerk Christi. Also wie gesagt, wer diese 30 Jahre in Nazareth aus dem Leben Jesu wegnimmt, hat Wesentliches seines Erlösungswerkes geleugnet. Das ist wichtig zu wissen, denn Jesus hat in seiner Gesamtheit seines Lebens dieses Werk vollbracht, das ihm vom Vater anvertraut worden war. Wenn wir also die heilige Familie als Modell für eine ideale Familie uns vornehmen, dann kommen wir allerdings zu erschreckenden Erkenntnissen. Nämlich, wie ich sagte schon, wenn Jesus in dieser Weise die Familie geheiligt hat, dann ist das für uns ja ein Vorbild und ein Muster, ein Modell, wie auch wir auf der Erde Familienleben gestalten sollen. Zur Menschwerdung Christi gehört nicht nur der menschliche Leib, den er bekommen hat, sondern auch die Familie. Und es gehört wesentlich zum Lebens- und Erlösungswerk Christi hinzu, dass er die Familie so geehrt und geheiligt hat, wie er es getan hat. Der Evangelist Johannes, der kein bloßer Geschichtenerzähler ist, wie die anderen Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas, die viele Episoden aus dem Leben Jesu zusammenreihen, seine Gleichnisgeschichten erzählen, Wundergeschichten erzählen. Johannes ist da sehr sparsam. Er bringt immer diese ganz großen Spannungsbögen in seinen Erzählungen, das nächtliche Gespräch mit Nikodemus, das Gespräch mit Jesu mit der Samariterin am Brunnen und solche langen Episoden. Aber ganz am Anfang seines Evangeliums erzählt er eine Geschichte, und zwar von der Hochzeit zu Kana. Sozusagen so etwas wie ein Präludium im zweiten Kapitel seines Evangeliums, eine Art Präludium zu seinem Evangelium und zum öffentlichen Leben Jesu. Und in diesem scheinbar geschichtserzählenden Passus sind wichtige Themen enthalten, die später im Evangelium entfaltet werden, nämlich das Thema Hochzeit und das Thema Verwandlung. Hochzeit spielt ja eine große Rolle in der ganzen Heilsgeschichte. Von Anfang, vom ersten Menschen angefangen, bis zum letzten Buch in der Heiligen Schrift, wo von der Hochzeit des Lammes die Rede ist. Hochzeit, das ist der Bund, den Gott mit den Menschen schließt, wie einen Ehebund. Er der Bräutigam, wir und die Kirche die Braut. Das geht wie ein durchgängiger roter Faden durch die ganze Heilige Schrift hindurch bis zum Ende und wird hier auf einmal in diesem Bild von der Hochzeit zu Kana uns deutlich vor Augen geführt. Und dann das Wunder der Verwandlung. Jesus will diese Welt verwandeln, nicht nur Wasser in Wein, sondern die Herzen der Menschen. Er will aus der alt gewordenen, durch die Sünde alt gewordenen Schöpfung wieder die Neuschöpfung machen, indem er das verwandelnde Werk, nämlich sein Erlösungswerk, hier auf dieser Erde vollbringt. Maria war dabei so etwas wie eine Expertin. Maria hatte schon als Kind, als junges Mädchen, als der Engel Gabriel zu ihr kam, erfahren, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wollte man diese Szene mehr symbolisch oder allegorisch deuten, wie das im christlichen Altertum weit verbreitet war, dann könnte man die Wahrnehmung Marias, sie haben keinen Wein mehr, heilsgeschichtlich deuten. Man könnte sagen, der Hochzeit zwischen Gott und dem Menschen ist etwas ausgegangen, was wesentlich zu ihr gehört. Wie bei den Brautleuten in Kana der Wein, so ist ihnen etwas ausgegangen, was die Freude und die Harmonie des Zusammenlebens zerstört. Das wäre ein Hinweis auf das Defizit, das jeder Ehe auf Erden anhaftet. Solange sie nicht den sakramentalen Charakter trägt, das heißt, solange sie nicht die Einheit des dreifaltigen Gottes widerspiegelt. Dieser Wein ist uns ausgegangen. Und Jesus ist gekommen, um ihn wieder uns zu schenken. Er will wieder das Zersplitterte und Zerstörte und Zerrissene wieder zusammenfügen, wieder vereinen, wieder zu einer Einheit führen, damit es wieder ihn in seinem Verhältnis zum Vater im Heiligen Geist widerspiegelt. Es geht also auch bei der Ehe wie bei jedem Sakrament um Heilung. Nicht nur der Beziehung von Mann und Frau, sondern auch der Wiederherstellung der sakramentalen Einheit, sodass die Ehe das widerspiegelt auf menschliche Weise, was göttliche Eigenschaft ist, der in drei Personen ein einziger Gott ist. Solch eine Einheit bilden, dass wir uns dagegen wehren, von Polytheismus zu sprechen. Wir sind Monotheisten, aber wir glauben, Gott ist Gemeinschaft wie eine Familie. Die Ehe ist also kein bloßer soziologischer, sondern ein theologischer Begriff. Das heißt, wir haben eine ganz klare Vorgabe, die Gott gegeben hat, über die wir gar nicht verfügen können. Ich erinnere noch einmal an die Rede, die Papst Benedikt vor dem Deutschen Bundestag, eben an demselben Tag, an dem er auch den Gottesdienst im Olympiastadion am 22. September 2011 gehalten hat. wo er den Bundestagsabgeordneten im Gleichnis von Salomo, von König Salomo, etwas sagen wollte. Salomo, der zu Gott betete: Herr, schenke mir ein hörendes Herz. Der Papst wollte damit sagen, es gibt gewisse Dinge, die wir gar nicht selbst konstruieren können, die wir nur empfangen können, mit einem hörenden, empfangenden Herzen, die vorgegeben sind. Es gibt also auch Wahrheiten, über die man mehrheitlich nicht abstimmen kann. Das heißt, auch die Ehe und Familie ist eine gottgewollte Gemeinschaft von Mann und Frau und Kind, die Gott so geschaffen und gewollt hat. Der Mensch ist eben nicht nur Individuum, sondern auch Sozialwesen, das sich in dieser Weise konkretisiert, indem der Mensch nach Gottes Willen in der Familie und in der Ehe die Urzelle der Gesellschaft und der Kirche bildet. Das heißt, ein Staat und eine Gesellschaft kann nicht selber bestimmen, was Ehe zu sein hat. Ich kann Ihnen eines sagen: Wenn die Väter des Grundgesetzes gewusst hätten, was man heute für einen Unsinn betreibt, in dem Gleichgeschlechtliche einander heiraten können, dann hätten sie das in das Grundgesetz hineingeschrieben: Die Ehe ist der Zusammenschluss von Mann und Frau zum Zwecke der Erhaltung der menschlichen Art und zum Zwecke der Nachkommenschaft. Das hätte man bestimmt in das Grundgesetz hineingeschrieben, wenn man von dem Unsinn gewusst hätte, den man heute betreibt, indem man heute alles Mögliche auch kirchlich segnet. Und wenn man dann auch noch sagt, Jesus sei nicht als Mann auf die Welt gekommen, sondern als Mensch, so ungefähr ihn auch noch in die Gender-Ideologie einbauen will, dann ist das eine, ich möchte sagen, Gotteslästerung. Seine Gotteslästerung. Weil ich Gott nicht mehr Gott sein lasse, der genau die Schöpfung so gewollt hat, wie er sie durch Jesus auch noch einmal promulgiert hat. Also nach katholischem Verständnis basiert die Familie auf der sakramentalen Ehe und stellt eine Entfaltung dieses göttlichen Hintergrundes dar. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Ich zitiere: Aus dem sakramentalen Ehebund nämlich geht die Familie hervor, in der die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden, die durch die Gnade des Heiligen Geistes in der Taufe zu Söhnen Gottes gemacht werden, um dem Volke Gottes im Fluss der Zeiten Dauer zu verleihen. Es würde natürlich sofort der Feminist sagen: Es sind ja nicht nur Söhne Gottes, wir sind ja auch Töchter Gottes. Ja, schauen Sie doch mal. Wir sind doch alle in Christus zu einer neuen Schöpfung geworden. Und Christus ist der Sohn Gottes. Und deswegen sagt der heilige Paulus, wir haben Teil an der Sohnschaft, alle. Sie merken, hier geht es nicht um Geschlechtergerechtigkeit. Hier geht es auch nicht um die Unterschiedlichkeit, sondern hier waltet dieses wunderbare Geheimnis, dass alle Menschen sozusagen von Gott hinein eingeladen und adoptiert sind in seine göttliche Gemeinschaft. Und da geht es nicht mehr um solche Geschlechterfragen. Die Familie ist selbstverständlich auch die kleinste und wichtigste Zelle in der Kirche. Sie wird deswegen, wie ich schon sagte, Hauskirche genannt. Und in der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium heißt es wörtlich: In solch einer Hauskirche sollen die Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubenszeugen sein. Das ist die wichtige priesterliche Aufgabe, die den Eltern zukommt. Deswegen ist es heute so wichtig, dass wir wieder Wert legen, dass die christliche Ehe und die christliche Familie wieder als das erkannt wird, als was sie Gott gewollt hat. Denn hier gilt genauso: Wer glaubt, ist nicht allein. Und wie geht es, wenn Eheleute auseinandergehen und Ehebruch begehen und einmal heiraten, ein zweites Mal heiraten, ein drittes Mal heiraten? Ganz abgesehen von den Wunden und Narben in der Seele dieser Menschen, die nie zur Ruhe kommen werden, am meisten darunter zu leiden, haben immer die Kinder. Die sind dann wirklich allein. Und ich sage ja immer den jungen Brautleuten, wenn ich sie zur Ehe vorbereite, denken Sie daran, das Kind ist der Anwalt der Unauflöslichkeit der Ehe. Denn das Kind ist die fleischgewordene, zusammengeschmolzene Liebe von Mann und Frau. Und Sie können es nicht mehr auseinandernehmen, dass bei der Scheidung der eine sein Teil zurücknimmt, der andere seinen. Nein, es ist eine ganz geschlossene, neue, selbstständige Person. Und so kommt diese Dreiheit zustande. Vater, Mutter, Kind als Abbild des dreifaltigen Gottes. Wer glaubt, ist nie allein. Aber wenn die Eltern auseinandergehen und die Einheit zerstört wird, dann ist das Kind allein. Und das richtet einen solchen Schaden in der Seele eines Kindes an, wie man sich das gar nicht richtig vorstellen kann. Deswegen geraten so viele Kinder, die alleine gelassen sind, auf Abwege und sie können nichts dazu. Ich habe einmal einen solchen Menschen kennengelernt, einen jungen Menschen im Gefängnis. Der hatte 3 Frauen umgebracht. Und wenn er mir das erzählte, dann war das ungefähr so, als hätte er 3 Fliegen totgeklatscht an der Wand. So hat er das empfunden. Er hat nie Liebe erfahren. Er wurde von den Eltern sofort nach der Geburt weggegeben und dann in Fremderziehung, Kinderheim, noch ein Kinderheim, schwer erziehbaren Heim, noch ein anderes schwer erziehbaren Heim, Jugendarrest, Jugendgefängnis. So kannte er die Welt. Nur aus der grausamen Seite. Solche Leute sind allein. Aber wer eingebettet, eingeborgen ist in eine gläubige Familie, der ist nicht allein. Deswegen brauchen wir heilige Familien. Um die müssen wir immer wieder neu beten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.